Wir sind im Hohelied. Wir sind bis Kapitel 5 gekommen letztes Mal. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Ob wir es fertig schaffen oder mal sehen.
Kein Zeitdruck.
Nö, Stress haben wir keinen. Hohelied kann man auf drei Arten lesen. Das eine ist der direkte Kontext, einfach eine Liebesgeschichte zwischen König Salomo und Sulamit, einem Mädel, einer jungen Frau aus dem Libanon. Oder als Bild für Gottes Liebe zu seinem Volk, Gottes Liebe zu Israel. Für uns unter dem neuen Bund ein Bild auch für Jesu Liebe zu uns, zu seiner Gemeinde. Wir haben uns vorletztes Mal so diese Zeit der Beziehung vor der Ehe angesehen, und letztes Mal ging es so ziemlich heiß zur Sache. Da haben wir über Hochzeitsnacht und andere heiße Dinge gesprochen. Wir sind bis zum Vers 1 vom Kapitel 5 gekommen, wo ich persönlich glaube, dass Gott hier reinspricht in diese Hochzeitsnacht und sagt: Esst, Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Also Liebe war Gottes Idee, wir sind eigentlich für die Liebe erschaffen, und er hat uns auch als geschlechtliche Wesen erschaffen, und auch die geschlechtliche Liebe gehört damit dazu. Das ist nichts Ungeistliches, nichts Negatives. Gott sagt: Hey, ja, super, in dem richtigen Kontext, nämlich der Ehe, der Hingabe von einem Mann und einer Frau fürs Leben. Berauscht euch daran, esst und trinkt, das ist was Gutes, das ist was Schönes. Also wir hatten da einen absoluten Höhepunkt in dieser Liebesbeziehung. Und dann Vers 2, zwischen Vers 1 und Vers 2 ist offensichtlich ein bisschen Zeit vergangen. Wir würden so sagen, die Flitterwochen sind vorbei. Die Realität des Lebens, der Alltag bricht rein in diese Beziehung. Und wir sehen hier vielleicht die ersten Eheprobleme, die sie hatten. Oder vielleicht einfach so eine Zeit, wo die Gefühle mal so ein bisschen erkaltet sind, sich Routine eingeschlichen hat. Manche glauben, dass es sich hier um einen Traum handelt. Wahrscheinlich ist es eine Szene später. Wir haben hier verschiedene Szenen aus dem Eheleben im Rest des Buches. Zwar steht hier: Ich schlief, aber mein Herz war wach. Hoch, mein Geliebter klopft. Öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Also wunderschöne Poesie, hier verschiedene Worte, auch verschiedene Ebenen der Beziehung, die hier angesprochen werden. Schwester, Freundin, Vertrautheit, Taube, Vollkommene, ich weiß nicht, was Taube ist, was für ein Kompliment es ist. Vielleicht ihr Charakter, ihr sanfter Charakter. Denn mein Kopf ist voller Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Also Salomo war unterwegs, sehr beschäftigt als König. Er war wohl früh draußen, oder es ist sehr spät geworden, spät abends oder sehr früh morgens, je nachdem. Und ja, er ist hier ganz begeistert, seine Frau zu sehen. Bedenkt sie hier mit allen möglichen lieben Ausdrücken. Und sie antwortet dann im Vers 3: Ich habe einen Leibrock schon ausgezogen, wie soll ich ihn wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie soll ich sie wieder beschmutzen? Also ich liege schon im Bett, ich bin zu träge, ich bin zu müde. Jetzt nicht. Also es ist so ein bisschen Trennung, die diese Beziehung hier reinkommt. So, ich meine, denke ich, kennt jeder. Wo der eine vielleicht heiß ist und der andere sagt, ah, ich bin müde und lass mich schlafen. Mich juckt es gerade nicht so. Und dann lesen wir in Vers 4, mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung, da wurden meine Gefühle für ihn erregt. Da hat sie sich wieder ein bisschen anders überlegt und sie stand auf, um meinen Geliebten zu öffnen. Da troffen meine Hände von Myrrhe und meine Finger von flüssiger Myrrhe, als ich sie legte an die Griffe des Riegels. Myrrhe war wohlriechend, war. Ja, stand auch für Liebe, so als Mittel gesehen, dass die Liebe anregt, Viagra würden wir vielleicht heute sagen. Weiß jetzt nicht, ob das hier rein poetisch gemeint ist, was da in ihrem Herzen vor sich geht, oder vielleicht hat er wirklich hier Myrrhe auf die Türklinke oder auf den Riegel geschmiert, als er die Hand reingestreckt hat, um ihr seine Liebe zu beweisen. Hat sich nach ihr ausgestreckt, wir würden vielleicht sagen, hat ihr eine liebe Karte geschrieben oder ihr Blumen hingelegt, was immer das ist, was Männer machen, wenn sie ihre Frau, die so ein bisschen kalt geworden ist, zurückerobern wollen. Und ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hat sich abgewandt und war weitergegangen. Also zuerst war er so hinter ihr her und sie war so, ach, ich bin zu müde, lass mich in Ruhe, ich will einfach nur schlafen. Und dann hat sie sich's anders überlegt und bis sie zur Tür kommt, ist er weg. Also, so eine Szene im Eheleben, wo es nicht so ganz rund läuft. Und dann sagt sie, ich war außer mir, dass er weg war und ich suchte ihn, doch fand ich nicht und ich rief ihn, doch antwortete er mir nicht. Wenn wir es geistlich sehen wollen, vielleicht so diese Zeiten, Jesus streckt sich nach uns aus. Und ich denke, das kennt auch jeder so aus seinem geistlichen Leben, dass wir sagen, oh Herr, jetzt nicht, ich bin müde, ich bin träge. Ich höre zwar so diese leise Stimme in meinem Herzen, dass du sagst, komm, öffne mir, ich stehe an der Tür, ich klopfe an. Ist ja in der Offenbarung auch an der Gemeinde gesprochen, an Gläubige. Und wir haben so diese Antwort, ah, jetzt nicht, Herr. Später. Es juckt mich gerade. Nicht so. Ja, das sind andere, die sind gerade richtig begeistert von dir und die können kaum erwarten, morgens aufstehen und in der Bibel zu lesen und dir zu begegnen und die hören deine Stimme, ach, aber mich juckt es gerade. Nicht so. Ich gehe vielleicht gerade so durch so ein bisschen eine trockene Zeit, wo ich emotional ein bisschen trocken bin. Nicht so begeistert bin. Und ist auch normal. Das gehört auch dazu, zum geistlichen Eheleben, sage ich mal. Aber eine Lektion auch hier im Psalm 27 sagt der Herr, glaube ich, suche mein Angesicht und der Psalmist antwortet dann, dein Angesicht will ich suchen. Als Lektion hier ist, wenn der Herr dich ruft, wenn der Herr dich anspricht, dann antworte. Verschieb's nicht auf später. Und das ist so ein bisschen diese Entfremdung. Und jetzt ist er scheinbar weg und nicht zu finden. Ich fand ihn nicht und ich rief ihn, doch er antwortet mir nicht. Ich kann seine Stimme nicht hören. Und dann läuft sie da in der Stadt herum und in Vers 7 lesen wir, es fanden mich die Wächter, die die Stadt durchstreiften, also die Mitarbeiter des Königs eigentlich, die für ihn gearbeitet haben. Und sie schlugen mich und verwundeten mich. Sie haben sie nicht erkannt als die Frau des Königs. Vielleicht war sie irgendwie im Kopftuch verhüllt oder weiß nicht, was war dunkel. Sie haben sie nicht erkannt. Sie haben gesagt, hey, was willst du vom König? Lass den König in Ruhe. Und sie haben sie da eigentlich misshandelt und geschlagen, verwundeten mich, verletzten mich. Also auch die Wächter, die Mitarbeiter konnten nicht helfen. Die Wächter der Mauer nahmen mir meinen Überwurf weg. Also haben wir da ein bisschen Unrecht angetan, sie beschämt, könnten wir auch sagen. Geistlich gesprochen, die Mitarbeiter, die Wächter, die Hirten der Gemeinde, na, manchmal reagieren wir als Leiter ungehalten. Wo vielleicht Leute so immer und immer wieder kommen und wir haben den Eindruck, es verändert sich nichts. Und dann denke ich, kann es schon mal passieren, dass wir draufhauen und Leute verletzen, weil wir nicht geduldig sind, weil wir nicht die richtige Einstellung haben. Auf jeden Fall für sie in ihrer Situation, sie gingen zu den Leitern, wenn wir es geistig sagen wollen, und die konnten auch nicht weiterhelfen. Na, manchmal können Menschen einfach nicht helfen in unserer Beziehung mit dem Herrn. Das ist eine persönliche Sache zwischen mir und ihm. Da scheint so der gut gemeinte Rat, ja, der trifft es nicht so wirklich und vielleicht werden wir sogar verletzt oder verwundet an dem Punkt. Und sie sagt, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was wollt ihr? Was wollt ihr ihm ausrichten, dass ich krank bin vor Liebe? Also hier ein Herz, das sich nach dem Geliebten sehnt und die Beziehung ist aber irgendwie, ja, gestört, sage ich mal. Sie kommt nicht so an ihn ran. Er ist weg. Und dann fragen diese Töchter Jerusalems, dieser Chor in diesem Musical über die Liebe, was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus, du Schönste unter den Frauen, was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus, dass du uns so beschwörst? Und dann kommt sie in Schwärmen. Und sagt, mein Geliebter ist weiß und rot. Also, er ist gesund. Er hat offensichtlich eine gute Gesichtsfarbe gehabt. Er ist hervorragend unter 10.000. Sein Haupt ist feines, gediegenes Gold. Seine Locken sind Dattelrispen, schwarz wie der Rabe. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen. Spricht wahrscheinlich von der Sanftheit seiner Augen. Seinem Charakter in Milch gebadet, seine Zähne festsitzen in der Fassung, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, hatten noch nicht die Fluorid-Zahncremen, also wenn da alle Zähne da waren, war das was Besonderes, war das schön. Seine Wangen wie ein Balsambeet, das Würzkräuter sprossen lässt, sehr poetische Sprache, seine Lippen, Lilien, triefend von flüssiger Myrrhe, also wahrscheinlich ein Bild für seine Sprache. Er war einer, der aufbauende Worte hatte und nicht Worte, die niedergerissen haben. Und wir haben ja immer wieder gesehen, wie sehr er seine Geliebte hier lobt und wie gut er von ihr spricht. Seine Arme sind goldene Rollen mit Türkis besetzt. Sein Leib, ein Kunstwerk aus Elfenbein, bedeckt mit Saphiren. Seine Schenkel sind Säulen aus Alabaster, gegründet auf Sockel von gediegenem Gold, also von Kopf bis Fuß, ist er einfach der Größte und der Schönste und der Beste. Hier Schenkel, Säulen aus Alabaster, ein Bild vielleicht auch für Standhaftigkeit, für Charakter, Stärke, sein Gaumen ist Süßigkeit und alles an ihm ist begehrenswert. Ja, Bernd, gell, ich denke mal auch, wenn ich mich im Spiegel schaue, das könnte eine Beschreibung von mir sein. Nee, nicht wirklich.
Das keine schwarzen Locken.
Was ist ein Alabaster?
So Öl, oder?
Was?
Öl.
Öl.
Denke ich mir, oder?
Ist Alabaster Öl oder Holz? Es gibt Alabastergefäße, ne? Es müsste eigentlich müsste es ein Holz sein. Säulen aus Alabaster.
Naja, das ist Holz.
Ich schätze, es ist Holz, aber ich müsste jetzt selber mein Bibellexikon nachgucken oder Wikipedia. Da findet man das. Also alles an ihm ist begehrenswert, das ist mein Geliebter und mein Freund der Töchter Jerusalems. Also wieder hier auch, er ist ihr Geliebter. Da geht was auf der, sagen wir mal, erotischen Ebene ab, aber er ist auch ihr Freund. Also nicht nur das eine oder das andere. Er ist wunderbar, er ist der Beste. Geistlich gesprochen spricht es natürlich von Jesus. Wir haben wirklich den Besten, den perfekten Ehemann. Er ist hervorragend unter allen. Sein Haupt ist feines, gediegenes Gold. Also Gold spricht auch von Wert, von Königsherrschaft, auch Autorität. Vielleicht seine Locken sind schwarz wie der Rabe, spricht von Jugend. Jesus verändert sich nicht. Er ist derselbe, gestern und heute und alle Tage. Er ist unveränderlich, er ist beständig. Diese Sanftheit seiner Augen. Jeden Morgen neu seine Barmherzigkeit. Seine Lippen triefen von Myrrhe. Das Wort Gottes ist das Beste, was wir haben können. Auch wieder diese Säulen aus Alabaster, diese festen Sockel. Unser Gott ist ein Fels. Er ist der Beste. Er ist der wunderbarste geistliche Ehemann, den wir uns wünschen können. Und er ist wirklich der einzige Perfekte. Ist auch gut, wenn man sich daran erinnert. Ich habe so Bücher zu Hause, so Ratgeberbücher, finde deinen perfekten Mann oder deinen perfekten Partner. Und ich finde es lustig, ist von so einem Psychologen geschrieben, so einem christlichen. Aber was mir da aufgefallen ist in dem Buch, diese ganzen Singles, die da auf der Suche sind, und er hat da so seine Ratschläge, sich eine Liste zu machen, was man alles haben will, und also völlig überzogen, und die sind alle in ihren 30ern und 40ern, die Beispiele, die er nennt, und immer noch Single. Und ich denke mir, woran liegt das? Habt ihr die perfekte Liste, den perfekten Partner, und seid auf der Suche nach dem Perfekten, den werdet ihr nicht finden. Das ist eine Illusion. Und ich glaube, manchmal sind diese Bücher auch fast kontraproduktiv. Also es ist ja schon hilfreich und gut, wenn man mit offenen Augen in eine Beziehung geht und nicht einfach jeden sich an den Hals wirft. In der Bibel gibt es eigentlich nur eine ganz klare Regel, und das ist, er muss ein Christ sein oder sie muss ein Christ sein. Und zwar wirklich, den Christ Jesus wirklich lieb haben. Eigentlich das einzige Gebot, was schwarz und weiß auf der Bibel steht, in der Bibel steht, ist auch weise, die Augen offen zu halten und zu fragen, ja, haben wir diese Freundschaftsebene, die hier angesprochen wird, ist ein Funke zwischen uns ein romantischer, das macht auch Sinn, diese Dinge zu fragen, aber nach Perfektion zu suchen, eine Liste zu machen und den perfekten Mann, die perfekte Frau zu suchen, das wird nicht klappen. Also entweder wirst ans Lebensende Single sein oder du musst deinen Standard ein bisschen runterschrauben. Und auch in der Ehe, man darf es nicht vom Partner erwarten, dass er der Perfekte ist und dass er mich glücklich macht. Und wenn die Erwartungen da sind, dann wird es eine Ehe sehr, sehr belasten, weil das schafft kein Mensch. Wir haben einen perfekten Ehemann, der uns immer perfekt versteht und der immer perfekt liebevoll ist und der immer für uns da ist und der nie was falsch macht, der uns nie enttäuschen wird, und das ist Jesus allein. Das dürfen wir von keinem Menschen erwarten, sonst werden wir unsere Beziehungen sehr belasten. Aber wir haben den besten Ehemann, und es gibt nichts Besseres in dieser Welt, als mit ihm zu leben und ihn anzubeten. Und sie schwärmt hier von ihrem Geliebten. Dann finde ich interessant, ist die Frage, wohin ist dein Geliebter gegangen, du Schönste unter den Frauen? Wohin hat dein Geliebter sich gewandt, dass wir ihn mit dir suchen? Und dann weiß sie doch, wo er ist. Mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen zu den Balsambeeten, um in den Gärten zu weiden und Lilien zu pflücken. Also geistlich gesprochen, nach dieser Zeit des Lobpreises, nach dieser Zeit der Bewunderung, wo sie sich wieder an ihn erinnert, zu ihm hinwendet, sieht sie auch plötzlich wieder klar und sie findet ihn. Und das ist auch was, was die Bibel uns sagt. Ne? Suche mein Angesicht, dein Angesicht will ich suchen. Jesus hat gesagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Also ein Stück weit liegt schon auch an uns. Ne? Gott trifft uns auf der Ebene, auf der wir uns mit ihm treffen wollen. Wenn wir nachlässig sind und beziehungsfaul sind, dann okay. Aber wenn wir ihn suchen, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, mich sucht, dann werdet ihr mich finden, hat der Herr gesagt. Auch was wir hier sehen, Beziehung bedeutet auch immer Arbeit. Das Einzige, was wir tun müssen, dass eine Beziehung schlecht wird, ist schlicht und einfach nichts. Wenn wir eine Beziehung vernachlässigen, dann wird sie automatisch schlecht werden, erkalten. Das heißt, wir müssen immer dranbleiben, arbeiten. Das ist wichtig für irdische Beziehungen, das gilt aber auch für unsere geistliche Beziehung. Nicht, dass wir uns irgendwas erarbeiten müssen in dem Sinn von Jesus, aber es ist eine Beziehung, wir haben einen persönlichen Gott und wir können eine Liebesbeziehung mit ihm haben. Aber Liebe ist auch immer was, was beidseitig ist. Und so, als sie anbetet, als sie ihn bewundert, sieht sie wieder klar und dann sagt sie, ich gehöre meinem Geliebten und meinem Geliebter gehört mir, der in den Lilien weidet. Also, Jesus gehört uns, er hat sich uns ganz hingegeben und er möchte, dass wir uns ihm ganz hingeben. Dass wir ein lebendiges Opfer sind. Es hat um einen Preis erkauft worden, heißt im 1. Korinther 6, ihr gehört nicht euch selbst, wir gehören ihm. Wir sind dazu da, um ihm zu gefallen, um ihn zu verherrlichen, wie die Braut hier.
Wer wird nicht der Menschenknecht werden, sei teuer erkauft.
Ja.
Dass er uns erkauft hat, er hat seinem eigenen Blut, das niemand sonst getan.
Ja. Und dann findet sie ihn und jetzt ist er wieder dran. Und das ist wunderbar. Wir sehen hier auch diese Dynamik von Beziehung. Diese Krise und dann suchen sie aber wieder einander und gehen dieser Liebe nach, die sie haben und da ist auch Vergebung. Wir sehen, sie findet ihn, sie kommt zu ihm und er spricht gar nicht negativ zu ihr oder macht ihr Vorwürfe, sondern er sagt, schön bist du meine Freundin. Wir Tirza war eine schöne Stadt damals, anmutig wie Jerusalem, furchterregend wie Kriegsschaden. Also, wenn wir geistlich denken, Gemeinde Jesu, er liebt uns leidenschaftlich, er sagt, schön bist du. Er sieht uns in einem verherrlichten Zustand schon, wie das neue Jerusalem, das vom Himmel herunterkommt. Nicht das irdische, die alte Stadt, sondern die Gemeinde, das neue Jerusalem. Furchterregend wie Kriegsscham, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden, hat Jesus gesagt. Wende deine Augen von mir ab, denn sie verwirren mich. Und hier, Bernd, das ist jetzt, was du auf eine Karte mal schreiben kannst für die Margarita. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die vom Gilead herunterhüpfen. Deine Zähne wie eine Herde Mutterschafe, die aus der Schwemme heraufkommen.
Jetzt haben wir doch mal Maggie hier. Jetzt
haben wir kurze Haare.
Schöne lange Haare.
Jeder Zahn hat seinen Zwilling, keinem von ihnen fehlt er. Wie eine Granatapfelscheibe schimmert deine Schläfe hinter deinem Schleier hervor. Also wunderbare hebräische Poesie. Poesie hat sich etwas verändert. 60 Königinnen sind es und 80 Nebenfrauen. und Mädchen ohne Zahl. Also vieles von dem waren nicht wirklich Liebeshochzeiten, sondern einfach Statussymbole. König musste damals viele Frauen haben, und wenn da Bündnisse zwischen verschiedenen Reichen geschlossen würden, dann waren normalerweise Hochzeiten involviert. Aber er hat hier schon ganz schön viele. Nicht so viele, wie er haben wird. Er hat ja noch viel, viel mehr gehabt, und es war dann auch sein Fall eigentlich. Aber er sagt, eine nur ist meine Taube, meine Vollkommene. Aber wir sehen hier vom Kontext, dass es wohl früh, auch in den jüngeren Jahren von Salomo war, als er dieses Lied geschrieben hat. Eine nur ist meine Vollkommene. Mein geistlich gesprochen, ja, wir sind viele als Braut Christi, aber wir sind eine Gemeinde, wir sind eins. Sie ist die einzige ihrer Mutter, sie ist die Auserkorene ihrer Gebärerin. Sehen Sie die Töchter, sie priesen sie glücklich, die Königinnen und Nebenfrauen, sie rühmten sie. Wer ist sie, die da hervorglänzt wie die Morgenröte, schön wie der Mond, klar wie die Sonne, furchterregend wie Kriegsscharen? Preist ihr ihre Schönheit. In den Nussgarten ging ich hinab, um die jungen Triebe des Tals zu besehen, um zu sehen, wie der Weinstock treibt, ob die Granatapfelbäume blühen. Das setzte mich, wie weiß ich nicht, mein Verlangen auf die Prachtwagen meines edlen Volkes. Jetzt spricht sie wieder, also wieder eine andere Szene. Bisschen komischer Text, ich habe in der Anmerkung, in der Textänderung steht, ich wusste ja nicht, dass dort meine Taube war, die sich willig lieben ließ. Also könnte auch sein, wird da nicht gesagt, wer wann spricht, könnte auch Salomon sein, der hier spricht. Also wieder eine andere Szene. Und das ist schön eigentlich. Hier sehen wir, wie sie an ihrer Beziehung auch immer arbeiten und immer einander nachgehen. Und es ist nicht eintönig, nicht nur Alltag, sondern sie gehen hinaus. In den Garten zu den Lilien, hier gehen sie in den Nussgarten, wieder einen anderen Ort, schauen, ob die Bäume blühen. Also sie gehen miteinander aus, sie gehen spazieren vielleicht, sie pflegen diese Freundschaft, diese Beziehung. Kapitel 7, Vers 1. Dreh dich um, Sulamit, dreh dich um, dass wir dich anschauen. Hier haben wir wahrscheinlich wieder einen Chor, Freunde von Salomo. Was wollt ihr an Sulamit schauen beim Reigen von Mahanaim? Also offensichtlich so ein Event, wo getanzt wurde, eine Feier. Und dann preist er wieder seine Frau, sagt, wie schön sind deine Schritte in den Sandalen, du Tochter eines Edlen. Also jetzt geht es andersrum. Erstmal hat er sie von Kopf bis Fuß gepriesen, jetzt preist er sie von Fuß bis Kopf, kann man sagen. Die Biegungen deiner Hüften sind wie Halsgeschmeide, ein Werk von Künstlerhand. Dein Schoß ist eine runde Schale, nie mangle es ihr an Mischwein. Dein Leib ist ein Weizenhaufen, umzäumt mit Lilien. Also sehr poetische Sprache, wo er sagt, hey, du bist attraktiv für mich, du machst mich an, würde man heute vielleicht sagen. Du bist toll und hey, unsere Frauen wollen das auch hören. Ist gut. Nächsten Vers kann jeder für sich selbst lesen. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge der Gazelle. Wie der hat man letztes Mal besprochen, wahrscheinlich spricht er davon, wie weich sie sind und wie toll er das findet. Dein Hals ist wie ein Elfenbeinturm, Standhaftigkeit. Deine Augen wie die Teiche in Heschbon am Tor der volkreichen Stadt. Ich mag das nächste, deine Nase wie der Libanon-Turm, der nach Damaskus hinschaut. Hey, tolle Nase hast du, wie viele Kanäle kannst du empfangen damit, ne? So in die Richtung. Offensichtlich war es ein Kompliment damals. Würde ich jetzt nicht empfehlen zu sagen, hey, deine Nase ist wie ein Turm. Erinnert mich mehr an Pinocchio als ein Kompliment. Dein Haupt auf dir ist wie der Karmel und dein gelöstes Haupthaar wie Purpur. Ein König ist gefesselt durch deine Locken. Also wunderschöne Poesie eigentlich. Auch wenn wir nicht alles wirklich so verstehen. Er preist wieder ihre Schönheit. Und das ist wie Jesus uns sieht. Wir fühlen uns oft nicht danach. Aber in ihm sind wir wirklich weiß wie Schnee. Weiß wie Schnee. Selbst wenn unsere Sünde rot wie Scharlach ist, er hat uns weiß gemacht wie Schnee. Wir sind bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und ich denke an diese Liste der Glaubenshelden in Hebräer 11. Da wird nichts Negatives erwähnt von denen. Ich meine, wir könnten nachdenken über David und eigentlich viele von denen, die so ihre Gideon, die ihre Durchhänger hatten, wird alles nicht erwähnt, sondern nur das Positive, nur der Glauben. Und das ist, wie letztendlich Jesus uns sieht. Und es ist auch diese Verheißung, dass alles geprüft wird wie im Feuer und das, was nicht aus Glauben war, aus der rechten Motivation, das wird verbrennen, es wird in der Ewigkeit wirklich nur das bestehen bleiben, was rein und heilig ist und schön ist, und wir sind geläutert wie durch Feuer, und so sieht uns Jesus. Er ist verliebt in uns. Und das ist auch unser geistlicher Stand vor ihm. Vers 7. Wie schön bist du und wie lieblich bist du, o liebevoller Wonnen. Dies ist dein Wuchs, er gleicht der Palme und deine Brüste den Trauben. Ich sage mir, ersteigen will ich die Palme, will nach ihren Rispen greifen. Deine Brüste sollen mir wie Trauben des Weinstocks sein und der Duft deines Atems wie Apfelduft. Hatte offensichtlich nicht Mundgeruch. Und dein Gaumen wie vom würzigen Wein, der einem Liebhaber süß eingeht, der die Lippen der Schlafenden erregt. Also ich denke, uns ist klar, worum es hier geht. Spricht davon, dass er sie begehrt. Und sie sagt wieder, ich gehöre meinem Geliebten, und nach mir ist sein Verlangen. Wir gehören Jesus, und nach ihm soll unser Verlangen sein. Wieder eine Szene. Komm, mein Geliebter, lass uns aufs Feld hinausgehen. Wir wollen unter Hennersträuchern die Nacht verbringen. Also auch sie ergreift die Initiative. Ist auch gut. Nicht immer nur der Mann, sondern auch sie sagt, komm, wir gehen raus. Ich verführe dich ein bisschen. Auch mal den Ort wechseln, den Tapetenwechsel, das nicht eintönig werden lassen. Wir wollen uns früh aufmachen zu den Weinbergen, wollen sehen, ob der Weinstock treibt, die Weinblüte aufgegangen ist, ob die Granatapfelbäume blühen. Dort will ich dir meine Liebe schenken, die Liebesäpfel geben ihren Duft, und an unserer Tür ist allerlei köstliche Früchte, frische und alte, die ich, mein Geliebter, dir aufbewahrt habe. Also sie ergreift hier die Initiative und hat hier einen tollen Date für sie vorbereitet. Sage ich mal, gibt sich ihm hin. Tapetenwechsel ist auch gut für unser geistliches Leben. Manchmal. Und das ist auch so was ich gelernt habe. Wenn es eintönig wird, wenn irgendwie die Beziehung so ein bisschen eingeschlafen ist, vielleicht die Gebetszeiten so ein bisschen, nicht so der Bringer sind. Vielleicht ist mal ein Tapetenwechsel gut. Mach mal was anderes. Statt auf dem Stuhl zu sitzen, wo du normal deine Gebetszeit hast in der Gebetskammer, mach mal einen Spaziergang oder probier einfach mal was anderes aus. Vielleicht Lobpreislieder singen oder mal laut zu beten oder vielleicht mal ein Andachtsbuch und da Gebete durchzubeten oder mal an einen anderen Ort zu gehen, zu sagen, hey, ich möchte mal 2 Tage mit dir allein verbringen irgendwo und ich möchte fasten und beten und dich suchen. Und belebt die Beziehung. Also wenn etwas nicht funktioniert, dann versuch einfach was anderes. denke, man kann da durchaus mal ein bisschen pragmatisch sein, auch in unserer Beziehung mit dem Herrn. Und wenn was gerade nicht funktioniert, dann was anderes probieren. Es gibt ja verschiedene Zugänge, auch verschiedene, mein Gott, vielleicht in ein Kloster gehen, keine Ahnung, mal ganz andere Geistlichkeit kennenzulernen oder auf einen wilden Lobpreisabend oder mal was ganz was Neues ausprobieren auf eine Freizeit. Ich denke an diese Fast- und Betfreizeit, wo ein paar Leute von uns waren und die ganz begeistert zurückgekommen sind, weil was ganz was anderes war, was Neues war, was sie so noch nicht ausprobiert haben. Warum nicht? Abwechslung hält die Beziehung auch lebendig. Das gilt für unsere irdischen Beziehungen und auch, warum nicht, in der Beziehung mit dem Herrn. Muss nicht immer nach Schema F ablaufen, alles eingefahren sein. Kapitel 8. O wärst du mir doch ein Bruder, der die Brust meiner Mutter gesogen. Fände ich dich dann draußen, könnte ich dich küssen und man dürfte mich dennoch nicht verachten. Das ist ein bisschen ein komischer Satz für uns. Ich wünschte, ich wäre dein Bruder statt dein Mann. Aber es war damals tatsächlich so, dass man die Geschwister in der Öffentlichkeit küssen durfte, aber den Geliebten, den Mann nicht. Das war nicht koscher, das war einfach nicht in Ordnung. Und das ist so der Hintergrund. Ne? Er sagt, oh, wärst du mein Bruder, dann könnte ich dich jetzt küssen. Ne? In aller Öffentlichkeit. Und man würde mich nicht verachten dafür. Sagen, hey, wie ist denn die drauf? Die bricht hier alle gesellschaftlichen Konventionen. Ich würde dich führen, dich hineinbringen ins Haus meiner Mutter, die mich unterrichtete. Ich würde dir vom Würzwein zu trinken geben, von Moos meiner Granatäpfel. Also ich würde dich meine Liebe auskosten lassen. Seine linke Lege unter meinem Kopf und seine rechte umfasste mich. Also sie ist hier auch wieder aktiv. Wir sehen hier eine sehr aktive Liebesbeziehung. Ein Paar, das über die Jahre ihre Liebe immer und immer wieder erneuert und versucht wieder neu anzufachen und einander nachzugehen, aufeinander zuzugehen. Das sind sehr gute Lektionen hier drin. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wollt ihr wecken, was aufstören? Die Liebe, bevor es ihr selber gefällt, also wartet auf den richtigen Rahmen, auf den Mann, die Frau des Lebens, auf die Ehe, bevor ihr euch einander hingebt in dieser Art und Weise. Nächste Szene. Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste an ihren Geliebten gelehnt? Das ist ein schönes Buch. Die sind nach Jahren noch immer verliebt. Gehen miteinander spazieren. Ja. Sie lehnt an ihm. Unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt, doch empfing dich deine Mutter, dort empfing sie dich, die dich gebar. Leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinem Arm, sagt sie jetzt. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol die Leidenschaft, ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs, also Jahwes. Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen und Ströme schwemmen sie nicht fort. Also spricht hier von dieser Leidenschaft der Liebe, die leidenschaftliche Kraft der Liebe. Und auch deswegen hat sie gesagt, weckt es nicht vorher auf, denn wenn ihr da mal mit dem Feuer spielt, dann verbrennt ihr euch die Finger, dann reißt es euch mit fort.
Noch stärker wie Tod ist Liebe.
Ja, absolut, ne? wie der Tod. Vielleicht ist das der Vergleich sicher. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Also Liebe ist nicht käuflich. Das funktioniert nicht. Und Liebe ist besser als alles, was man sich kaufen kann. als alles Materielle. All you need is love, haben die Beatles gesungen. Ne? Can't buy me love, ne? War auch so ein Lied. Ich kann mir die Liebe nicht kaufen. Das stimmt. Liebe ist nicht käuflich. Und es ist besser als alles andere. Absolute Priorität, deswegen. Wie gesagt, wir sind geschaffen für die Liebe. Liebe zu Gott zuerst und dann zu unserem Nächsten. Und wir können es uns auch nicht erkaufen von Jesus. Nicht Liebe verdienen, irgendwie. Seine Liebe, die können wir uns nur schenken lassen. Es ist Gnade. Also wir, das sind nicht gesetzlich, wir wollen gesetzlich sein. Und so dieses Denken, ah, ich werde den Herrn anbeten, damit ich mir seine Liebe erkaufe, damit ich seine Aufmerksamkeit errege irgendwie. Braucht er gar nicht, wir sind sein Augapfel, sagt uns der Herr. Wir müssen nicht irgendwie was großen Eiertanz aufführen, damit wir seine Aufmerksamkeit haben. Wir sind seine geliebten Kinder. Seine Augen schweifen umher, auf der ganzen Erde, um denen beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Also er sieht auch die Sein. Wir müssen nichts leisten, wir müssen nicht Bibel lesen, damit wir ihm gefallen oder beten. Oder das ist eine Reaktion auf seine Liebe. Wir lesen in der Bibel, weil wir sein Wort haben. Das ist das Wunderbarste, was es gibt. Wertvoller als Gold und als Honigseim und all diese Dinge, sagt der David im Psalm 119. Wir beten nicht, weil wir müssen, um uns irgendwas zu verdienen, sondern weil wir dürfen, weil wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Und es geht im Gebet um Gemeinschaft, um ihn zu lieben, um seine Liebe zu empfangen. Es geht nicht darum, irgendwie eine Einkaufsliste abzuarbeiten und dann zu sagen Tschüss. Es geht um eine Liebesbeziehung. Und die dürfen uns schenken lassen. Jesus liebt uns. Punkt. Nicht wegen uns, sondern trotz uns. Er liebt uns auch wegen uns, weil er uns geschaffen hat. Er ist verliebt in uns, so wie wir sind. Aber er liebt uns nicht wegen dem, was wir tun. Vielleicht sollte ich so formulieren. Sondern wegen dem, was er für uns getan hat. Er hat uns versöhnt mit dem Vater. Er hat uns umkleidet mit weißen Gewändern. Er hat uns schön gemacht. Und hier sprechen die Brüder von der Sulamit wahrscheinlich jetzt im Vers 8. Also wahrscheinlich ist die Situation so, dass ihr Vater verstorben war und dass die Brüder die geistliche Leitung in ihrem Zuhause übernommen haben und auch so geistlich über ihr gewacht haben. Und ihr wisst ja, damals die Ehen waren ja zumindest teilweise arrangiert. Also die zwei Verliebten haben sich dessen nicht alleine ausgemacht, sondern zumindest bei der Braut durfte der Vater und wenn der nicht da war, die Brüder mitreden. Und manche glauben, und ich denke, das ist ein guter Punkt, manche glauben, dass es eine Rückblende ist, sozusagen in ihre Vergangenheit, bevor sie den Salomo, ihren Geliebten, getroffen hat. Also sie denkt jetzt zurück an ihre Kindheit, so eine Rückblende, und da sagen ihre Brüder, wir haben eine Schwester, die ist klein und hat noch keine Brüste, also ist noch nicht im heiratsfähigen Alter. Was sollen wir mit unserer Schwester tun, an dem Tag, da man um sie werben wird? Vielleicht denken Sie hier an die Mitgift oder wie viel können wir verlangen für Sie. Wenn sie an der Mauer ist, bauen wir auf ihr eine silberne Zinne. Also wenn sie eine ist, die sich bewahrt, eine Mauer, die sich rein bewahrt, auch für ihren Ehemann, für die Ehe, dann bauen wir auf ihr eine silberne Zinne, hey, dann ist es gut. Aber wenn sie eine Tür ist, die offen ist für alle, die da kommen wollen, dann versperren wir sie mit einem Zederbrett. Dann müssen wir hier einen Riegel vorschieben, dann müssen wir unsere kleine Schwester hier beschützen und sie einsperren, sie vor sich selbst beschützen vielleicht sogar. Und sie sagt aber, ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Also ich habe mich bewahrt. Sie war ein moralisch reines Mädchen. Und dann sagt sie, nun aber bin ich vor ihm wie eine, die Frieden anbietet. Also ich war eine verschlossene Stadt, aber ich ergebe mich ihm, sozusagen. Und das ist Gottes Ideal. Eigentlich, wie wir letztes Mal auch gesprochen haben. Einen Weinberg hatte Salomo in Baal Hamon. Er übergab den Weinberg den Hütern. Jedermann würde seine Frucht 1000 Silberschekel einnehmen. Meinen eigenen Weinberg, also wieder ein Bild, sie haben sich getroffen in dem Weinberg. Denkt er zurück, meinen eigenen Weinberg, jetzt poetisch über ihre Liebe, über sich selbst. Meinen eigenen Weinberg habe ich vor mir. Die 1000 Silberschekel gönne ich dir, Salomo, und 200 denen, die seine Frucht hüten. Also ich bin sozusagen kein Weinberg, ich will Frucht für dich bringen, nicht um dich hingehen. Die du wohnst in den Gärten, während die Gefährten deiner Stimme lauschen, lass mich hören. Enteile, mein Geliebter, und tu es den Gazellen gleich oder dem jungen Hirsch auf dem Balsambergen. Also es fängt so an, wie es begonnen hat, im Wesentlichen eine Rückblende hier an die Zeit des Kennenlernens. Lass mich hören, deine Stimme sagt Salomo. Das ist Jesu Herz für uns. Lass mich hören, deine Stimme. Er freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Und sie sagt, beeile, mein Geliebter. Vielleicht geh voran, lauf voran. Ich will dir folgen. Wir haben es ja doch halbwegs gut geschafft. Habt ihr noch Gedanken jetzt zu dem Abschnitt hier? Jetzt haben wir relativ viel durchgemacht. War aber auch einiges an Wiederholung da. Und es ist auch nicht totreden, immer wieder diese Schönheitsbeschreibungen. Aber Szenen einer Ehe, habt ihr da noch Gedanken dazu?
Ja, wenn man alles auf Gott bezieht, ist es Lobpreis auch. Wie unsere Liebe zum Teil.
Ja.
Ja, das ist sowieso Zwiesprache. Also, wenn du so eine Anbetung und Lobpreis und wir singen diese Liebe.
Liebliche haben wir auch.
Und dann kommt der Geist Gottes und erwidert das ja auch. Jung bestätigt ist und fühlst dich dann wohl irgendwie der Geborgenheit. Also so das Eingehülltsein.
Ja, mich hat es ermutigt, den Herrn zu suchen. Es immer wieder die Liebe oder die Beziehung zum Herrn.
Ja, das ist nicht unterbrochen.
Lebendig.
Immer lebendig bleiben, genau.
Zu heilen. Und mich hat es auch daran erinnert, dass er wunderbar ist. Er ist der Beste. Ich meine, wir haben den absolut besten Herrn. Er ist die wunderbarste Person im ganzen Universum und wir können uns gar keinen besseren vorstellen. Und wenn wir ihn nur sehen, wirklich geistig klar sehen, wie er ist, dann werden wir uns in ihn verlieben. Auch mich hat es ermutigt, es nicht so einschlafen zu lassen, nicht in dieses Ding reinzufallen, sondern auch vielleicht wieder neu aktiv zu werden und Wege zu suchen, die Beziehung zu erneuern und am Leben und frisch zu halten. Wenn da noch wer Ideen hat, ne, dann können wir da austauschen, was ihr macht, um die Beziehung frisch zu erhalten oder was euch hilft.
Einmal.
Ja, ich wollte was sagen, immer halt ja, in Beziehung bleiben oder immer dranbleiben. Das finde ich sehr wichtig, wenn man dann mal, also kann ehrlich von mir sagen, ich möchte mich mit nicht erheben, aber ich bin eigentlich nie ganz weit weg. Ich habe von Anfang an so den Eindruck gehabt, das ist wie wenn man schwanger ist. Also das könnte wahrscheinlich auch eine Frau da empfinden. Wenn du schwanger bist, du weißt du genau, du hast ein Kind, hast ein Mensch im Bauch, hast ein Kind im Bauch. Und du denkst da immer dran im Unterbewusstsein, das ist nie ganz weg. Es ist zwar nicht jetzt so, es ist ja nicht sichtbar, ja, es ist ja noch klein und du, ja, am Anfang spürst du es ja noch gar nicht mal. Also du bist nie allein, du bist quasi nie allein, weil du immer das Kind im Bauch hast. Und so habe ich das auch empfunden, wie ich mich bekehrt habe dann. Dass es immer da ist, dass es immer so eine Verbindung ist und das möchte ich eigentlich auch gar nicht missen. Mhm. Also das ist, ja, ob ich jetzt bewusst dran denke oder nicht, das ist wie schwanger.
Das ist ja auch die Tatsache, er ist ja da. Ne?
Ja, genau.
Ich kenne aber schon so Zeiten, wo es emotional für mich nicht so real ist, wie zu anderen Zeiten.
Ja, das ist aber bloß kurz vielleicht.
Ich muss sagen, ich bin auch nicht so der emotionale Typ von meiner Persönlichkeit. Ich bin eher so der Kopftyp.
Ja, so wie du.
Also was mir dann manchmal wirklich hilft, ist wirklich mal eine Auszeit zu nehmen und mal irgendwo hin in den Wald für 2 Tage, Naturfreundehaus oder sonst irgendwo, und da durch den Wald zu laufen und ihn zu suchen und zu fasten und zu beten. Und also das hilft mir, wenn ich so in diese Zeiten reinkomme. Mal ganz raus aus dem Alltag und vielleicht auch irgendein Buch mitnehmen, so ein Andachtsbuch, irgendwas, ein geistliches, wo vielleicht auch wer von einer anderen Perspektive wieder mal Dinge beleuchtet und mich dann...
Katholische Kirche. Also die Einkehr.
Die katholische
Besinnung zurückkommen.
Und oft ist ja das auch so, ne, dass das Feuer auf ein Opfer fällt, war im Alten Testament immer so. Ne? Und wenn wir unser Leben, unser Herz auf dem Altar legen oder irgendwas opfern, unsere Zeit opfern, mal das Essen opfern sozusagen, und das bewirkt schon auch geistig was. Also nicht in dem Sinn, dass wir uns das verdienen müssen. Nicht gesetzlich, weil dass Gott uns jetzt schuldet, mir zu begegnen oder so, weil ich jetzt da irgendwas mache, aber wenn wir so einen Schritt machen, irgendwas anderes ausschalten, um ihn zu suchen, ist so meine Erfahrung, was mir hilft. Und ich brauche das auch so in regelmäßigen Abständen, wirklich mal so eine Auszeit mit ihm, um das auch wieder so zu erneuern, dass man so aus dieser Hektik des Alltags mal aussteigt und reflektiert und ins Hören reinkommt. Das fällt mir oft so ganz schwer. Du wolltest noch was erzählen,
Jochen? Ja, du hast ja mal da nur eine Predigt darüber gehalten. Und nach der Predigt hatte ich dann auch mal gesagt, okay, Jesus, zeig mir mal, was machen wir da jetzt einfach mal, so was Besonderes. Und an einem Tag, da hatte ich dann mal so einen Gedanken gehabt, mal in so eine Kirche zu gehen. Und an einem anderen Tag, da hatte ich so auf dem Herz, mich mal total fein anzuziehen für Gott. Einfach mal so das Beste, was er im Kleiderschrank gegeben hat, und dann bin ich ins Auto gesetzt, wirklich so mit Fliege, glaube ich sogar noch, und da hat er mich dann da irgendwo, ja, dann war nicht Fliege, also mit Krawatte, aber dann sind wir mal zusammen essen gegangen, dann hat er mich dann so im Restaurant, hatte ich genug, da jetzt mal essen gehen, und dann habe ich da mit Gott da wirklich fein dann essen gegangen.
Ja gut, warum nicht? Ne?
Ja,
einfach
was
anderes zu machen, was die. Ja. Das ist gut für die Ehe, das ist gut für die Beziehung mit dem Herrn. Ja. Ja.
Ich hätte es auf dem Herzen dafür zu beten, ne, dafür uns jetzt.
Okay, ja, beten wir zum Abschluss.
Vater, ich danke dir für diese totale Liebe und dass du auch Abwechslung hast. Und ich bete, Jesus, dass du jeden Einzelnen von uns diese Abwechslung zeigst, am besten noch heute Abend, so wie du es hast, und auch für die nächste Woche. Und ich bete, Jesus, dass du, dass du das so machst, dass jeder Einzelne von uns so ein totales Zeugnis nächste Woche hat oder sagt, bei mir war das so und bei mir war das so. Und ich bete jetzt auch ganz besonders für den Günther, Jesus, dass du ihm hilfst, auch abends früh ins Bett zu gehen zu deinem Zeitpunkt, dass er morgens auch rechtzeitig und gut und fit ausgeschlafen die Zeit mit dir verbringen kann. In Jesu Namen. Amen. Und ich bete auch, dass du jedem Einzelnen noch einen schönen Abend und eine gute Nacht schenkst.